Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved, deinem Podcast nicht nur für BassistInnen und SchlagzeugerInnen mit Andy und
Dustin.
Guten Morgen nach Dortmund.
Guten Morgen an die andere Seite des Ruhrgebiets, wobei ich glaube, Essen ist ziemlich in der Mitte, oder?
Ja, was, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber wenn du das so sagst, ja, ich kann in alle Richtungen fahren, so genau, und dann in Duisburg zum Beispiel ist das schon, je nachdem, welchen Stadtteil du da gehst, ob die sich jetzt noch als Ruri oder schon als Niederrheiner fühlen, glaube ich.
Ah, okay, ja, dann ist doch Essen so ziemlich in der Mitte, also aus meiner Perspektive ja. Ist Essen der halbe Weg nach Duisburg sozusagen.
Ja, kann man so sehen, dann gebe ich dir vollumfänglich recht.
Naja, anyway, wie ist die Lage?
Gut, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass wir jetzt auch gar nicht so zwischendurch geschnackt haben, weil natürlich so nach Ferienende erstmal die Welt so ein bisschen stillsteht, weil alle Bock haben, irgendwie auch der mit der letzten Zehnerkarte von vor 100 Jahren noch aus der Ecke gekrochen kommt und noch eine Stunde haben will und Neuanfragen und dies und das und kann ich da einen Gutschein für den Papa haben und was weiß ich, ne?
Ja, klar.
Genau, also aber ja, schön und positiv und dann gibt's ja auch noch Gigs irgendwie und dies und das, genau. Du hast auch gespielt letztes Wochenende, ne?
Ja, jetzt frage mich nicht wo und was. Warte mal, ich muss mal einmal kurz mich sammeln.
Dann erzähle ich, also ich habe nach gefühlt 100 Jahren mal wieder mit Terence in Gassa gespielt. Also das ist so Afro, Funk, Jazz, irgendwas kann man gar nicht beschreiben. War auf jeden Fall sehr schön. War zwar ganz anders, als wir uns alle die Location und die Veranstaltung vorgestellt haben, vom Namen her, aber war trotzdem total nett und es war waren auch, ich glaube, vier Schüler oder so von mir waren da, das heißt, das war auch so ein bisschen Klassentreffen und ja, und die Mucke ist auf jeden Fall, auch wenn sie zwischendurch echt stressig zu spielen ist, gerade wenn man das lange nicht gespielt hat und dann ohne Probe, ist das auf jeden Fall gute Laune Musik. Also wenn man mit dem Terence auf der Bühne steht, kann man eigentlich keine schlechte Laune haben. Das war sehr schön.
Ja, das kann ich für meinen Frontmann vom letzten Wochenende auch so sagen. Also jetzt nicht unbedingt Jazz, Latin, Afro-Funk, aber gute Laune und gute Zeit. Ich habe bei Gerrit in seiner Coverband ausgeholfen und wir haben so ein Firmenfeier gespielt. Das war am Ende des Tages ein ziemlicher Arbeitssieg. Also bei Firmenfeiern ist das ja immer so 50-50. Da kannst du ja wirklich eine großartige Zeit haben oder einfach so dermaßen fehl am Platz, wie man sich das vorstellen kann. Und ich würde sagen, letzte Woche war eher letzteres der Fall. Und dann gab es so diese, also das war so eine Produktionshalle. Ich glaube, das Unternehmen hat so mit Wasserstrahl Metall geschnitten. Also irgendwie sowas haben die gemacht. Und da waren wir in einer dieser riesen Produktionshallen, die im Grunde genommen so eine Wellblechhütte war, was ja jetzt so klangmäßig nicht unbedingt das ist, was man sich so wünscht. Und dann ist das so, dass in Gerrits, ja, ich sag das jetzt mal, Top 40 Coverband ist trotzdem sehr rockig ausgerichtet. Und ja, irgendwie im ersten Set kam so ein älterer her und monierte schon so ein bisschen. Und das war noch sehr brav, das erste Set, so, dass er sich doch was anderes wünschen würde und Und irgendwann kam er dann so sehr gestikulierend wild im zweiten Set zur Bühne, also sehr unfreundlich gestikulierend und schmiss noch so einen Zettel auf die Bühne mit so einer Beleidigung drauf und so.
Und, ich dachte mit Wünschen. Ja, Coco Jumbo Wunsch, und Cotton Eye Joe, jetzt ja, sofort.
Genau, Wunsch und Beleidigung. So, ja. Und das war so dermaßen drüber. Und das war ja jetzt nicht, wir haben das ja jetzt dann nicht so absichtlich so in der Reihenfolge dann so gemacht, um den Typen zu ärgern, aber es war halt vom Timing lustig. Also der Herr wünschte sich im Grunde genommen, ja, ich sag mal, brave Musik von den Stones und den Beatles.
Und es war vor Killing in the Name of.
Nee, es war im Grunde genommen schlimmer. Also wir hatten, es war im zweiten Set, so zum Ende des zweiten Sets, als er diesen Zettel quasi auf die Bühne geworfen hat, wo das drauf stand, ich sehe es nur und ich konnte halt die Körpersprache unseres Sängers lesen und ich gucke auf die Setlist und denke, oh, in the end, last resort und dann best of you. Also mehr kannst du dem Kollegen jetzt auch nicht mit dem Brett vom Kopf hauen. Im Rahmen einer Top 40 Veranstaltung, muss man natürlich immer dazu sagen.
Ja, und genau, also sowas, Top 40 oder Cover kann ja ein sehr weites Feld sein, ne? Deswegen immer wichtig, mit den Leuten einmal die Setlist durchzugehen, wobei das halt auch ganz oft, wie du sagst, passiert, dass dann der Typ, mit dem du sprichst in der Firma, der ist voll der Rocker und hat voll Bock, ne? Der hat quasi all die Bands, die du dann an dem Abend spielen willst, die hat er alle auf seinen Körper tätowiert und ist total glücklich. Und dann ist der Rest der Abteilung ist aber irgendwie schlagermäßig unterwegs. Sorry, Ralle. Und dann passt es halt einfach nicht.
Ja, also das ist schon ein gemischtes Repertoire, ne? Also im zweiten Set gibt es halt so einen kleinen Rockblock und das war der halt sozusagen. Und sonst, also wir haben da schon auch so, weiß ich nicht, ich weiß das alles gar nicht auswendig, aber super viel Pop, Funk, Dua Lipa, was man halt so spielt. Also es war jetzt kein Times Like These Set.
Ja,
so,
okay.
Ne? Also so. Naja, ist halt manchmal so.
So, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ihr habt noch eine Woche Zeit, um eure Mitmachaktion einzureichen. Gute Nachricht für alle, die damit schon abgeschlossen hatten. Da hatte ich diese Woche ein paar, die nämlich gedacht haben, jetzt habe ich es nicht geschafft in den Ferien und wann war nochmal Deadline und so, ist bestimmt schon lange vorbei. Ich setze mich mal nicht mehr ran. Aber ihr könnt es noch tun. Also eine Woche noch. Geht in die vorletzte Folge, in die Shownotes, ladet euch das Playalong runter. Man kann da mal eben schnell auch drüber jammen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ist eine nicht unbekannte Akkordfolge, sagen wir mal. Und der Rest zeigt sich dann. Und genau, ich habe von einer Rhythmusgruppe, die zusammen aufgenommen hat, da kam ja heute Morgen noch eine E-Mail, dass das wohl verschollen gegangen ist. Aber nein, es ist angekommen. Wir beide haben nur noch nicht miteinander gesprochen. Deswegen wusstest du nicht, dass ich es schon habe.
Wie in einer echten Ehe, ne?
Ja, genau, wie in einer echten Ehe. Und ich frage mich halt auch, ob die andere Rhythmusgruppe, wo mir noch der Bass fehlt, ob die mittlerweile bei dir aufgenommen haben und so. Aber wenn jetzt wieder ein bisschen sehr gut. Wenn ein bisschen ruhiger wird, sprechen wir miteinander und tauschen auch mal aus. Also beziehungsweise gucken mal in die Cloud, wo wir ja eh alles reinschmeißen, ob dann alles da ist.
Ja, nee, haben sie, hat auch gut funktioniert.
Sehr schön.
Genau. Nee, das hat alles gepasst. Da kommen wir direkt mal ins Thema oder hast du vorab noch was?
Das Thema ist so wichtig, da können wir einfach direkt reinspringen, auch wenn manche dann am liebsten wahrscheinlich wegschalten möchten.
Also jetzt siehst du gleich quasi in den Analytics und geht's runter. Okay, ja, wir wollten nochmal, wir haben da irgendwie, letzte Woche haben wir das schon so gestriffen.
Ja, genau, also wir haben es zumindest mal erwähnt. Es ging darum auch im Zuge, dass wir hier diese neuen Tools auf den Communities haben und so. Und dann war natürlich im Unterricht und auch so bei den Feedbacks kamen direkt wieder ein paar Fragen zum Thema.
Ja, Timing oder Spiel mit dem Metronom vor allem.
Metronom, genau. Ja,
ist übrigens die am häufigsten gestellte Frage auf meinem YouTube-Kanal. Welche Metronom-App nutzt du? Vielleicht löse ich das irgendwann mal auf. Spaß beiseite.
Ja, ich habe sie ja dann auch irgendwann gekauft. Ja. Alleine wegen der schönen Einzelstimme und der Tempofunktion und natürlich auch den Visualisierungsmöglichkeiten, dass man so schön einblenden kann und so in den Practice-Sessions.
Ja, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Die Übungen, die wir jetzt hier gleich mal vorstellen werden, das geht nicht mit allen Metronomen-Apps, aber jeder, der ein iPad oder iPhone hat und auf Android gibt es dann solche Apps ja bestimmt auch, aber die iOS-Nutzer, die haben ja sowas wie GarageBand und wenn die Metronomen-App das nicht unterstützt, GarageBand ist auch für umsonst dabei, dann könnte man sich zum Beispiel solche Patterns programmieren oder einfach in den Bassunterricht von Andi oder in den Schlagzeugunterricht von mir kommen und die Webseite nutzen, da ist es ja mittlerweile integriert.
Ja, ich habe heute Morgen noch im Zuge der Vorbereitung dieser Folge ein paar ergänzt, wo ich so dachte, ach, das wäre eigentlich auch noch ganz gut, das müsste ich auch noch haben. So. Und und im Zweifel, wenn du einfach nur ein einfaches Metronom haben willst und du weißt gerade irgendwie nicht, wie, dann Google hat ein eigenes Google Metronom und benutzt das, was oben auftaucht. Ja. Das ist das Einfachste, was du machen kannst.
Genau, wenn es jetzt um durchgängiges
Was Einfaches, genau. Bevor wir vielleicht in konkrete Übungen reingehen, du erlebst das vielleicht auch öfter mal in einer, also ich hatte jetzt wieder ein paar Kennenlernstunden und dann kommt gerade bei Älteren dann auch immer dieses, ja, ich habe da jetzt diese Idee, dass ich vielleicht doch nochmal versuche, ein bisschen besser zu werden oder doch nochmal ein Instrument zu lernen und so. Aber ich habe überhaupt kein Rhythmusgefühl und das ist hoffnungslos. So, ne? So macht das trotzdem Sinn. Ja. Also jetzt die große Frage, wird man mit Rhythmusgefühl und im weitesten Sinne halt dann zu einem Metronom spielen können, wird man damit geboren oder kann man es lernen?
Man kann es lernen, meiner Meinung nach. Also meine These ist, Achtung, ich begebe mich hier auf wissenschaftlich sehr dünnes Eis, aber mach's trotzdem gern. Also
Knacks.
Genau, Rums. also was ist denn bitte zur Hölle Rhythmusgefühl? Was verstehen wir unter Rhythmusgefühl? Also, was passiert, wenn wir einen Rhythmus hören? Schallwellen treffen auf unser Ohr. Unser Gehirn interpretiert die Abstände zu diesen Schallwellen, ja, und antizipiert vielleicht die Wiederholung einer Phrase. Ja, also Muster, die wiedererkannt werden. Ja, und ich sage jetzt mal, jeder Mensch, der ohne eine größere Einschränkung auf die Welt gekommen ist, also keine Behinderung und dergleichen hat, also jeder, der, ich sage jetzt mal, unfallfrei geradeaus laufen kann oder Fahrrad fahren kann oder Auto fährt oder so, ja, hat erstmal alle Skills im Körper drin, um das zu erlernen, ja, um Abstände zu messen. Wenn du Fahrrad fährst, wenn du gehst, also normales Gehen, ich sitze jetzt hier auf meinem Stuhl, ich stehe auf, ich gehe zu dieser Tür, dann gucke ich dahin, meine Augen messen den Abstand und dann fange ich an, meine Bewegung in diese Richtung zu koordinieren. Das mache ich ja gar nicht mehr proaktiv, das passiert alles automatisiert. Das Gleiche mit dem Gehör. Es gibt so klassische Rhythmusphrasen, die fast alle Menschen auf dieser Welt kennen, und wenn man die zum Beispiel so halb fertig spielt, Stichwort Ohrwurmphänomen, fängt es einen an, quasi zu zerreißen. Ich gebe mal ein Beispiel, mal gucken, ob der Andi zu dieser Gruppe zählt. Ja, sehr gut. So, ne?
Bisschen laid back, aber egal.
Ja, genau. So, und dementsprechend, also natürlich ist das erlernbar. Und es ist ja auch eine erlernte Fähigkeit, ne? Also wie lernen wir Sprache? Also kleine Babys erlernen Sprache durch das Hören und durch das Gucken, ne? Also durch die Mund- und Zungenbewegung und so weiter und so fort. Und solange gehört werden kann und diese Verbindung aus visuellem Reiz und klanglichem Reiz, wenn das entsteht, dann ist das so. Und Sprache hat ja auch ganz viel mit Rhythmus zu tun.
Ja, und ne? Es gibt also ja noch verrücktere Sachen. Ich hatte diesen Gig am Samstag und der Benedikt, unser Schlagzeuger, hat dann noch einen anderen Drummer aus Köln getroffen von einer anderen Band, und irgendwie kriegte ich mit, dass die sich über eine Session irgendwie in Köln unterhielten, und dann sagte der, nächstes Mal wird ganz spannend, da kommt dieser gehörlose, singende Gitarrist aus, ich weiß nicht, Hamburg oder so. Mhm. Also es geht ja, also ne, und quasi über Schwingungen fühlen und so. Und ich habe ja auch mal auf so einer verrückten, ja nicht verrückt, aber auf einer, ich weiß nicht, das war ein großes Jubiläum einer gehörlosen Organisation. Mhm. Und da haben wir mit einer Band gespielt und haben mit denen We Will Rock You geklatscht, ne, indem wir quasi, also wir haben dann da ganz normalen Soundcheck gemacht und so, dann kam der Erste und sagte, nee, das geht so nicht, ihr müsst die Anlage vor die Bühne auf den Boden stellen, damit wir im Boden die Schwingung spüren können und so, ne. Also ganz, also, aber gut, wir kommen vom Thema ab. Es ist aber natürlich wahr, dass es, also sagen wir mal, das Talent, den Rhythmus automatisch wahrzunehmen und zu halten, ist am Anfang oft sehr unterschiedlich ausgeprägt. Da gibt's halt von, ich klatsch sofort alles mit, was du mir vormachst, bis hin zu, ich bin spätestens, sobald ich das Instrument berühre mit meinen Händen, bin ich so in meiner eigenen Welt gefangen, dass du mir das Schlagzeug wirklich laut machen kannst oder den Klick, bis die Ohren bluten. Ich spiele trotzdem völlig dran vorbei und mein eigenes Tempo. Und das kann mal ein paar Monate tatsächlich auch dauern, wo man manchmal auch wirklich verzweifelt da sitzt und denkt, Mist, wie kann ich da jetzt noch helfen? So, und dann muss man sich immer wieder dran erinnern, okay, es braucht seine Zeit. Der Knoten wird platzen, einfach dranbleiben. Und genau, meine Frage wäre aber so, von wegen, jeder kann das lernen. Hast du jemals bei einem Schüler in Sachen Rhythmusgefühl aufgegeben?
Nö. Also dazu muss man nochmal sagen, ich bin nach wie vor auf der ganz dünnen Eisscholle, was die wissenschaftliche Thematik angeht, wobei ich mir relativ sicher bin, dass es dazu eine sehr valide und evidente Studienlage gibt. Das ist ja frühkindliche Prägung, ne? Also nochmal, das sind ja so Standard-Basic-Skills, die du ja für die allernormalsten Sachen, die du machst, sowas wie Laufen zum Beispiel, ne? Also von A nach B kommen, unfallfrei. Da helfen die Ohren ja auch mit, ne? Also auch der Gleichgewichtssinn ist ja im Gehör verankert so, ja. Und am Ende des Tages ist das ja nur Reiz trifft und wird interpretiert. So. Und dann, also ich, ne, je nachdem, wie das in der Kindheit gelaufen ist, ne, kannst du das, ist das, kann das halt mal ein Thema sein, dass das nicht so stark ausgeprägt ist, aber das kriegt man auf jeden Fall, kriegt man aufgegleist. Vor allem, und das ist dann immer so ein Moment, wo ich denke so, wow, ey, wie verrückt das eigentlich sein kann. Ich hatte mal einen Schüler, dessen Hobby war es, festhalten, so sportlich, aber also nicht professionell, also professionelles Niveau, aber nicht geldverdienend, Rennmotorrad zu fahren. etwas, was sportlich und koordinativ wirklich maximalst anspruchsvoll ist für den Körper. Also es ist, man hat keine Vorstellung davon, wie, also Motorradfahren an sich ist koordinativ schon ein krasser Akt wegen der potenziell hohen Geschwindigkeiten, Fliehkräfte etc. 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 so. Und wenn du das so richtig krass machst, ist es einfach total wild. Und da war der super erfolgreich, hat regelmäßig so Amateurturniere gewonnen und war trotzdem nicht in der Lage, mit dem linken Fuß sozusagen den Druck auf der Hi-Hat okay zu regulieren. Ja. Aber natürlich, trotzdem hat er den Skill, ja, seine Füße und seine Hände, ich glaube, beim Motorrad schaltest du mit dem Fuß, nee, Kupplung, was, ich weiß es nicht, ich bin kein Motorradfahrer. Irgendwas machst du da auf jeden Fall auch mit dem Fuß und das ist natürlich auch zeitlich sehr kritisch, das musst du ja bei der perfekten Drehzahl machen, etc., etc., ne? Also all diese Messpunkte benutzt du ja sonst im Alltag auch so. Oder ne, genauso so ein Handwerker. Ich hatte einen Schüler von mir, der ist Zimmermann, ja? Der kann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut mit einem Hammer Nägel irgendwie in ein Stück Holz hauen, sage ich jetzt einfach mal. Und wahrscheinlich auch sehr treffsicher, ne? Also sollte man meinen, wird es ja auch gar kein Problem sein, einen Stick in die Hand zu nehmen und treffsicher die gleiche Stelle zu treffen, war jetzt in dem Fall gegeben. So, aber dieses, manchmal haben die Leute diese Skills aufgrund ihrer Profession, ne? Beispiel ja. Handwerker, und schaffen dann aber sozusagen den Transfer am Anfang nicht, das so, ne? Und
naja.
Time hat ja auch, also gerade bei uns Schlagzeugen ja noch mal mehr mit Bewegung zu tun. Also bei euch ist ja die Bewegung viel kleiner. Ja. Ja. Aber mir ist das ja ein Riesenunterschied, ob ich den Hoop jetzt aus dem Gelenk mache oder aus dem Unterarm, was da passiert zeitlich, ne? Und das sozusagen in Einklang zu bringen. Ne? Das kann manchmal hilfreich sein, wenn du so diese physikalische Komponente hast und du weißt, okay, wenn ich schlage, ist Puls. Und wenn ich am oberen Todpunkt bin, also quasi maximal,
beim Ausholen,
ja, dann bin ich in der Synkope. Das kann einem rhythmisch schon manchmal auch helfen, ne? Stichwort impulsgesteuertes Time. Genau, aber ja, man erlebt Sachen, aber ich habe noch nie aufgegeben. Es hat auch immer geklappt.
Ja, also Prägung ist mit Sicherheit so ein Ding. Also man merkt ja, dass, sagen wir mal, manche Kulturen sind ja ein bisschen vielleicht tanzfreudiger oder generell, dass man ein bisschen extrovertierter insgesamt ist. Und ich habe da immer das Gefühl, da ist mehr Rhythmusgefühl in der Gesellschaft als bei uns eventuell, ne? Aber weiß ich auch nicht, ob das so das Ding ist. Aber ich habe tatsächlich einmal aufgegeben, wobei das auch sein kann, dass ich da einfach noch, also das ist auch schon fast 20 Jahre her, das war ganz, ganz am Anfang, da bin ich sogar noch zu Leuten nach Hause gefahren für einen Bassunterricht. Mhm. Das habe ich nur ganz am Anfang gemacht. Und da war jemand, also wir haben Monate versucht, irgendwie einen Viertelpuls zu halten, mit auf der Stelle laufen und klatschen und ich war wirklich, und ich war irgendwann so verzweifelt, weil es immer, es ging gar nichts, also null Erfolg, ne? Mhm. Und dann noch mit Tönen dazu oder so oder mit Instrument war dann völlig ausgeschlossen und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass es das wohl nicht bringt. Und danach hat er mir dann erzählt, ja schade, das wäre jetzt irgendwie das dritte oder vierte Instrument, was er probieren würde, und die anderen hätten auch alle aufgegeben, die Lehrer. Und er hatte sogar sich hier von der Folkwang-Universität, hatte er sich quasi Studenten als Au-pair besorgt, die durften da bei ihm wohnen. Und hatten eigentlich keine andere Aufgabe, als die sollten ihm dann, er hatte die Idee, naja gut, dann, wenn die immer da sind so und mir Musikunterricht geben, dann werde ich das schon schaffen, aber die sind wieder ausgezogen. Also ich war nicht der Einzige, der aufgegeben hat, von daher.
Also
das war mein einziger Härtefall, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht heute doch irgendwie schaffen würde.
Ja.
Ich bin da guter Hoffnung.
Als Einstieg jetzt mal sozusagen in, wo fängt man an? Also vor allem vielleicht auch, wenn man so, also ich höre das natürlich auch ganz oft, ich habe gar kein Rhythmusgefühl oder auch mein Kind hat gar kein Rhythmusgefühl. Und da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil ich immer denke, ey, das ist Quatsch, weil du bist doch gerade mit dem Auto hingefahren und du musst zum richtigen Zeitpunkt auf die Bremse treten und ne, also das ist ja alles da, so, ja. Und oder auch das mit der Koordination, also und was ja auch immer so ein bisschen mit einhergeht, ne? Ich habe eine ganz schlechte Koordination. Liebe Leute, ich habe das bestimmt schon mal im Podcast irgendwann mal gesagt in den letzten 12 Folgen, aber ich habe es tatsächlich mal geschafft, auf meinem Zeugnis eine extra Bemerkung zu bekommen auf der weiterführenden Schule von meiner nicht ganz so geliebten Sportlehrerin. Namen spielen jetzt hier keine Rolle. Genau, dass ich unter einer starken Koordinationsschwäche leide und Besuch beim Hausarzt empfohlen wird, um da mal zu gucken, ob man da nicht was machen könnte. Und ich würde tatsächlich auch sagen, unabhängig davon, ist von den Hauptparametern so, die mein Instrument so mit sich bringt, ist da, wo ich am meisten Arbeit reinstecken muss, ist tendenziell schon Unabhängigkeit und Koordination. Das ist schon, ich bin schon eher Team Körperklaus, merke ich jetzt auch im Fitnessstudio. Aber wenn
haben
ich so
das nicht beim Schlagzeugspielen alle irgendwie, diese Körpergliedmaßen unabhängig voneinander zu bewegen? Also
ja, aber ich sage ja, von den Parametern im Verhältnis. Ne? Ja. Also es gibt Sachen, die fallen mir sehr leicht, sehr, also oder verhältnismäßig leichter. Und wenn ich so dieses Gefühl habe von, boah, da muss ich mich jetzt mehr strecken, als ich das eigentlich muss sonst, dann ist es tendenziell immer was im Koordinationsapparat. Und ich merke das jetzt auch im Fitnessstudio, wenn ich so Freihandelübungen nachmache und wo es dann sehr wichtig ist, die Ausführung richtig zu machen, boah, da stelle ich mich schon wirklich nicht clever an. Bin ich mal ganz offen und ehrlich. Aber es geht trotzdem dann, ne? Also sage ich jetzt mal so, vielleicht hasst der Andi es ja auch, Gigs mit mir zu spielen, ich weiß es nicht.
Nee, hasse ich gar nicht. Ich glaube, wir spielen sogar in 2 Wochen wieder einen zusammen.
In Recklinghausen, ne?
Recklinghäuser Musiknacht oder so am Samstag.
Quasi in dieser Mörs-Besetzung plus Sängerin noch oder so, ne?
Okay. Ja, ich weiß gar nicht genau. Ich weiß, es sind nicht so viele von der Originalbesetzung dabei, hörte ich. Also mit uns ja schon mal 2 nicht. Aber ich glaube, wir spielen im Café Extrablatt oder irgendwas. Ich bin sehr gespannt.
Cool. Ja, das wird bestimmt witziger Gig. Das wird ein witziger Gig, da freue ich mich schon drauf. Aber zurück jetzt Thema. Also wie kann man jetzt mal da reingehen? Und das allererste, würde ich sagen, ist mal einmal kurz das Medium-Musikinstrument an die Seite legen und mal das nutzen, was für einen persönlich am natürlichsten ist. Den eigenen Körper. Also Stimme. Stimme ist so, würde ich sagen, Stimme und Hände. Weniger Reibungsverlust. Als da wirst du niemals haben. Das heißt also, wenn du eine Bassgitarre in der Hand hast oder Sticks in der Hand und an so einem coolen Drumkit sitzt und dann sagt jemand, ja cool, hier ist der Klick, ich drück mal auf Play, spiel mal deinen Groove dazu. Wenn das die erste Erfahrung ist, ist das ein komplexer Sachverhalt. Also das ist viel Arbeit, weil du bist mit dem Instrument beschäftigt und da gibt's 1000 Sachen zu beachten und dann sollst du ja noch unterschiedliche Sachen, bei euch sind's ja im Wesentlichen Bewegung rechte Hand und linke Hand, ja, und ein bisschen Unterarm linke Hand würde ich jetzt einfach mal sagen, so bei uns ist tendenziell rechte Hand, linke Hand, rechtes Bein überwiegend erstmal, also und für die Lefties einmal genau gespiegelt, aber das alles beiseite legen, auch vielleicht gar nicht so an Musik direkt denken, sondern der erste Job wäre ja mal, man stellt da mal so ein Tempo ein, ja, und der erste Job wäre entweder mit Stimme und oder mit Klatschen das Ziel treffen. Also, ne, ich mach mal Metronom an.
Ich wollte gerade sagen, genau, also mit einfach ein Vierviertel-Metronom oder einfach nur irgendwas, was klickt.
Puls.
Genau, und dann treffen, ja.
So, ja. Wenn man jetzt, warte mal, ich habe einen Gap-Klick an.
Da sind aber irgendwelche Schweinereien eingestellt.
Entschuldigt, ich war schlecht vorbereitet. Also, Metronome, also so Apps oder auch analoge Metronome, die haben ja vielleicht auch noch sowas wie ein, entschuldigt, ich darf essen. Das ist ja heute hier der Hammer.
Guten Appetit.
Also ich habe jetzt hier so eine App. Und diese App spielt in 4/4-Takt mit einer betonten 1 bei 90 BPM. Und man sieht ja auch so Punkte. Und das heißt, man hat einen visuellen Reiz und man hat einen Hörreiz. Und der erste Job wäre erstmal, das zu treffen. Und der Tipp dazu ist, Tempo zu nehmen, was nicht super langsam oder super schnell ist, sondern wirklich die wohlige Mitte. Ich würde sagen, zwischen 90 und 105 BPM. Das ist so für die allermeisten so ein angenehmes Groove-Tempo. Zumindest für die Drummer ist es bei den Bassisten ähnlich.
Ja, welches Tempo hat es jetzt genau gesagt?
90 bis 105 ist so ein sehr angenehmes.
Ja, wenn du jetzt im Viertelbereich bist, ne, wenn du anfängst mit Achtelsachen, da darf man gerne auch deutlich langsamer anfangen. Ne, wobei man dann auch, je langsamer es wird, desto schneller oder desto eher ist die Tendenz da, dass man weglaufen will. Dann,
gar
ne?
kein Instrument in der Hand. Ich bin ja nur am Klatschen und am. Achso, und um es direkt zu machen, Leute, ich weiß, man hat, viele von euch haben immer so am Anfang so eine innere, ja, wie sagt man, Abwehrhaltung, aber macht auch bitte sowas. Also, dass ihr mal den Puls mitsprecht, ne? Nutzt eure Stimme. Also die Stimme ist wirklich ein unfassbar tolles Werkzeug, Rhythmen jeglicher Natur, so schnell wie es irgendwie geht, zu begreifen. Ne? Später auch beim mentalen Üben. Super hilfreich, wenn man mal eben schnell noch eine Stelle von einem Song im Backstage-Raum durchgehen muss. Wie war das denn dann nochmal in der zweiten Strophe mit dem Abgang und so? Man hat gerade keine Instrumente so gefreit, dann vokalisiert man mal eben die Stelle durch und alle wissen wieder, was Phase ist. So, ne? So würde ja. ich anfangen.
Ja, ich meine, ihr bewegt ja dann eh irgendwann Füße etc. irgendwas. Wie wichtig ist das bei Leuten, sag ich mal, die dann noch ganz am Anfang sind bei dir, dass die den Puls mal irgendwie körperlich ausleben? Also ich sag mal so, als Bassist ermutige ich schon irgendwann dazu und sag, tritt mal deinen Fuß in Vierteln durch, was für viele dann die Vollkatastrophe ist, dann geht gar nichts mehr. Aber man erlebt halt immer wieder, es gibt halt Leute, die spielen dir quasi eine Hausaufgabe vor oder so und die sitzen da und körperlich passiert da gar nichts. Die sitzen quasi wie versteinert. Mhm. Und du kannst immer da schon meistens Probleme draus ableiten, weil sie den Puls, wenn man den nach außen irgendwie nicht so richtig sieht oder wenn der auch nicht dargestellt wird, dann ist es oft so, dass der auch nicht gut gefühlt wird. Ne? Und bei jemandem, der so hin und her bounced mit dem Kopf vielleicht oder irgendwie mit dem Fuß auch tritt in Vierteln, da ist meistens das Timing dann schon viel besser und es grooft auch irgendwie mehr. Ja. Das heißt, ich ermutige auf jeden Fall auch relativ am Anfang immer schon dazu, okay, und jetzt mach mal vielleicht nichts anderes, als einfach mal den Fuß mitzutreten. Ja. Das ist dann irgendwann quasi auch mal vielleicht dein eigenes Metronom oder so, wo du dich dran orientieren kannst. Und vor allen Dingen durch diese Körperlichkeit verankerst du quasi den Puls und das Metronom auch nochmal anders in dir. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich mache das am Anfang immer, also wenn das jetzt nicht Leute sind, die schon spielen können. Ne? Ja. Also ich sage jetzt wirklich Anfang. Ja.
Ja.
Ich mache hier nochmal den Klick an. Ich hatte ihn doch hier gerade. So, das Ding läuft. Ja. So, der hat ja jetzt schon eine Polarität, die 1 ist betont.
Ja.
So, das heißt, ich mache rechter Fuß und einmal auf den Oberschenkel klatschen im Wechsel, also direkt den Beat. Ja, heißt, und dann hast du ja schon eine totale, also da bist du ja schon voll im Game drin. Achtung, Latenz. Nicht sehr schmeichelhaft für die Zuhörerschaft. So, dann hast du das ja schon und das kommt später am Drumset nochmal. Für die Rechtshänder ist das die linke Ferse. Das ist immer so die Timing-Ferse. Also wenn du es in krasses mögliche Ausprägungen sehen möchtest, Chad Smith, so das vielleicht nicht so nachmachen, weil der muss das immer machen. Also das ist schon eher so ein Bug, sag ich mal. Also er ist nicht der Einzige, aber die Bewegung, die er macht, ist sehr groß, dann oft auch mit der linken Ferse. Da kann man das halt sehr, 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 sehr gut sehen. Da musst du nicht mal auf den Fuß filmen. Also das ganze Bein geht immer so rauf und runter, auch wenn die halt nicht gespielt werden mit dem Fuß oder so. Ne? Genau, sehr visuell, sehr auffällig. Aber ich habe das auch ständig. Ich habe ganz viele Schüler die linke Ferse, also da, wo die halt ist. Und bei den Lefties ist dementsprechend dann meistens die rechte Ferse. Das ist dann allerdings koordinativ schon wieder 3 Stufen weiter. Und wenn wir jetzt so von der Thematik Timing an sich erstmal sprechen, dann ist das nicht der Start, sondern das ist wirklich Bummklatsch der Start. Also auch mal so die Polarität im Groove klar machen. Downbeat und Backbeat ist ja auch sehr, sehr, sehr wichtig. Der einzig echte nominelle Fehler, den man so als Schlagzeuger machen kann, auch als Anfänger, ist Downbeat und Backbeat umdrehen. Also wenn du in der Band gefeuert werden möchtest, mach genau das. So. genau, aber das ist so erstmal der Startpunkt. Und auch vokalisieren, ne? Also Bumm und Chuck. Ne? Also Bumm, Chuck, Bumm, Chuck. Und nochmal, bitte, traut euch, Leute. Das hilft. Wirklich.
Ja. Was sagst du dann so Leuten, die dann sagen, ja, aber Metronom, ich weiß nicht, ich will ja auch gar nicht wie so eine Maschine klingen, heute ist doch eh alles programmiert und so ein bisschen menschlicher Faktor ist doch super, wenn die Musik ein bisschen lebendig ist und so.
Ja, ja, und man verliert auch komplett seine Kreativität.
Ja, auch.
Ja, ja, also.
Du hast ja also auch schon alle gehört, alle Ausreden.
Ja, jetzt kommt wahrscheinlich wieder so ein Rick Beato-Rant meinerseits. Also, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also, es gibt eine Liste, eine sehr, sehr lange Liste mit Songs, Alben, wie auch immer, Produktionen, die grooven, obwohl alles mit Klick gespielt ist. Aber das andere Extrem gibt's genauso. Also nur weil man quasi mit einem Metronom in Time spielt, ist das kein Automatismus dafür, dass es automatisch gut groovt. Und andersrum, nur weil man nicht mit Klick spielt, ist das auch kein Automatismus, dass es nicht gut groovt. Auch da gibt's eine sehr lange Liste. Chili Peppers fange ich direkt mit an. Da gibt's genau, ich glaube, im gesamten Chili Peppers Katalog gibt's einen Song, der mit Klick aufgenommen wurde, weil ein synthetisches Drumkit mitläuft. Das ist der einzige Song, der wie heißt der denn? Ich versuch's gleich raus. Aber Earth, Wind & Fire und eine Million andere Bands. Tower of Power. Oder aber auch, also gibt's ja auch im Rockbereich einfach Bands, die ohne Klick spielen und es klingt so viel besser. Rage Against the Machine fällt mir da als wirklich allererstes ein. Und da wird ja keiner sagen, dass das nicht groovt.
Ja, und da sind wir jetzt dann so ein bisschen auch beim Unterschied von, ja, weiß ich nicht, ist das dann Mikro-Makro-Timing, weil natürlich so mikromäßig innerhalb eines Taktes oder so sollten die Sachen schon so ihren Abstand zueinander haben, der auch gleichmäßig ist im Optimalfall. Genau. Was aber nicht heißen muss, dass du nicht in einem Refrain, der energetisch total nach vorne geht, dass die Band da geschlossen und gesteuert homogen ein bisschen schneller werden darf, um danach wieder auch ein bisschen abzubremsen oder so, ne? Also in Maßen, ne? Wobei es wirklich auch geile Aufnahmen der Musikgeschichte gibt, wo das Stück am Ende irgendwie gefühlt fast 20 Beats schneller ist, weil es auch noch sehr lange gedauert hat vielleicht, ne? Und das ist nicht kaputt am Ende so. Das hat sich einfach dann, ne, das ist halt so ein Lebenszyklus. Das wäre dann so Makro-Timing, ne? Was natürlich, das muss die Musik auch hergeben. Also der Klassiker in einer normalen Band wäre, wenn du da auf einmal so viele BPM drauflegst, dass der Sänger den Text nicht mehr unterkriegt und nicht mehr keine Atempausen mehr hat oder so. Also es ist schon, ne, also diese Extrembeispiele sollen uns jetzt nicht davon befreien, dass wir nicht eigentlich eine Verantwortung, gerade in der Rhythmusgruppe Bass und Schlagzeug haben, auch die Band da ein bisschen in der Spur zu halten. Und das Ziel ist auch nie, wie ein Computer zu klingen am Ende. Das schaffst du sowieso nicht. Ne? Also dieser Kampf mit dem Metronom ist eher ein lebenslanger. Man muss da immer dranbleiben. Man wird natürlich besser. Aber diese perfekte Geschichte schafft man sowieso nicht.
Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich schon Ästhetik. Ich habe noch ein paar Beispiele. Aber um das mal einmal abzurunden, in der Klassik gibt es einen Begriff für, nennt sich Agogik, ne? Also das bewusste oder die bewusst emotionale Steuerung von Geschwindigkeiten. Also die spielen schon akkurate Notenwerte da, ja. Und eins der, wie ich finde, schönsten oder anschaulichsten Hörbeispiele, die Herr der Ringe-Nerds werden es wahrscheinlich kennen, und zwar erster Film, die Szene, wo die Gemeinschaft so das aufbricht, ja, sich gefunden hat, aufbricht, und dann kommt dieses sehr, sehr bekannte Thema, was in den drei Filmen immer wieder kommt, wenn so die Gemeinschaft irgendwas zusammen macht, wenn es actionreich wird. Das Thema an sich ist wahrscheinlich eher bekannt unter Bridge of Khazad-dûm. Und dann kommt quasi die erste Version, das erste Mal, dass man das hört. Und dann gibt's diese Szene, wo sie halt anfangen zu laufen und klettern diesen Berg hoch. Und da kommt, das baut sich auf, ewig langes Crescendo. Und dann kommt eine Eins, die ist so breit und so spät, also das ist halt wie, ich sag mal, wenn du mit einem Plektron eine Gitarre anschlägst, ja, kannst du durchziehen, ja, ja, oder es ist da 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 so, ja, und das ist wirklich so, also wie breit kannst du eine Eins machen, wie spät kannst du die machen und wie episch wird dieser Moment dann, wenn die Eins dann da ist, ne? Also krasser geht's nicht und das ist so ein gutes Beispiel für wie man mit Agogik umgehen kann. Und jetzt denkt man, ja gut, klassische Musik, Moment, wir machen doch hier Bass und Drums. Ja, ja, eine Metal-Band, die das sehr, sehr, sehr proaktiv nutzen. Und ich sage bewusst, Metal-Band, Slipknot, unfassbar. Gibt's ganz viele Stücke, die so ganz bewusst Accelerandi einbauen, ja, oder auch Ritterdandi. Und wirklich so mit mal so den Takt wirklich bewusst nach hinten legen, ne, Wahnsinn.
Also und schneller und langsamer werden.
Ja, ja, genau. Und gerade Metal ist ja oft eher so dieses Klischee, es muss super steril sein. Slipknot, gutes Beispiel, die da sich quasi, ja, ich sag jetzt mal, klassischen Musikelementen bedienen, um das richtig, ja, emotional noch mehr aufzuladen. Also wirklich toll, wirklich toll gemacht.
Genau, also wenn wir... es gibt halt so viele Möglichkeiten, mit einem Metronom zu üben. Auf jeden Fall das normale Ding, dass man erstmal das Wichtigste, nämlich den Puls, stabil mal halten kann. Da haben wir jetzt mit angefangen. Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn dann bei dir die Top 5, was weiß ich, Probleme, die Schüler, Schülerinnen haben, wenn es um das Thema Rhythmus, Time, Metronom geht.
Fangen wir chronologisch an?
Also quasi, wenn sie das erstmal in den Unterricht kommen oder was? Oder?
Nee, chronologisch im Sinne von, wir stellen uns mal vor, man muss jetzt einen Song spielen.
Ja.
Immer. Okay, chronologisch, erstes Problem, der Einzähler. Das ist also wirklich, also ich mache hier nochmal das Metronom an, es spielt uns wieder auf 90. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, unser Stück hat 90 BPM, so dann gebe ich mir das irgendwie aufs Ohr und ich fange schon direkt an, so ein bisschen mit meiner Ferse diesen Puls aufzunehmen. Dann setze ich mich ordentlich hin, schaue mal einmal in die Runde, ja, hab das schon, ich fühle das Tempo, mach dann einen Einzähler und dann spielen wir auch bei 90 BPM los. Damit muss ich, will ich nicht sagen, der Song muss jetzt genau 90 haben. Vielleicht klingt er auch fantastisch mit 91 oder 89 oder mit einer leichten Schwankung. Aber einen klaren Einzähler zu machen und zu sagen, so, das ist jetzt hier mein Vorschlag, den bringe ich ein. Und dann auch direkt selber diesen Vorschlag einzuhalten und in diesem Tempo, was man vorher mit den Drumsticks eingezählt hat, auch loszuspielen, ist die erste Herausforderung.
Ja, und das, also jetzt für alle Bassisten, die denken, mit Einzähler habe ich ja nichts zu tun. Ich erlebe das die ganze Zeit im Unterricht, dass ich auch sage, zähl dich ein, dass du das Tempo hast, dass du, dass das Rhythmusgefühl in deinem Kopf quasi schon mal läuft, dass du nicht mit mehreren Bällen gleichzeitig anfängst zu jonglieren, sondern dass das der Ball mit Rhythmus und Time, der ist schon in der Luft durch den Einzähler, der läuft schon und dann kommt dein Instrument und die Töne dazu. Und trotzdem erlebe ich das super oft, dass das irgendwie so ist, okay, der Einzähler ist super, der ist irgendwie 1, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und dann geht sofort irgendwie, biegt es ganz woanders hin ab und dann sage ich auch mal, hey, du musst den Einzähler auch so meinen, so, ne? Also du musst ihn wirklich auch, du musst davon überzeugt sein, weil es ganz oft ist es so ein Pflichtding, den will man nur schnell hinter sich bringen, das ist der andere Punkt, dass ich gesagt habe, zähl dich bitte ein und dann kommt so, ja, okay, ich zähle mich ein. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2, da wird losgespielt, ne? Also der muss in dem Tempo sein.
Ja, genau. Das sind die Momente, ne? Ich habe hier extra drei Sticks ausgepackt, also Klassiker Nummer 1. Okay, dann leg mal los, machen wir ein 1 her, alles klar. 1, 2, 3, 4 und Start. Oder auch gern genommen. 1, 2, 3, 4. Jetzt möchte die Zuhörerschaft meinen, hier irgendwie, es wäre eine gnadenlose Übertreibung. Nee, das ist die Lebensrealität im Unterricht, wenn man sich die ersten Male so mit Einzählen auseinandersetzt. Deswegen habe ich gerade nach Chronologie gefragt. Die nächste Herausforderung ist, und wir sind noch nicht bei fancy Click-Pattern, sondern wir sind jetzt erstmal nur, da läuft ein Klick konstant durch, das erste Fill. Also du spielst ein Groove und dann bist du so in der Homezone, ne? Groove Position 1, rechte Hand Hi-Hat, linke Hand Snare, so standardmäßig, spielst irgendwas, so, dann ist der 7. Takt der Form und im 8. Takt, ne? Willst du vielleicht das Fill spielen, um in den Refrain überzuleiten und das ist der erste Moment, wo er denkt, ei, das Metronom geht falsch, das muss ich umtauschen.
Ich hätte noch einen Schritt davor.
Aber du hättest noch einen davor, okay.
Ja, also weiß ich nicht, das muss am schlechten Lehrer liegen, aber bei mir gibt's definitiv Schüler, Schülerinnen, die schon in den ersten 7 Takten vom Metronom rutschen.
Ja, das kann natürlich passieren, aber
das ist klar, was ich vorhin gesagt habe.
Ja, ja, klar.
Das ist am Anfang, wenn du auch gerade dabei bist, dich noch auf dem Instrument zurechtzufinden, dann bist du da drauf so fixiert, dann ist dieses, du ignorierst diesen, also du versuchst bewusst auf das Metronom zu hören, aber dein Gehirn ist so verzweifelt mit anderen Sachen beschäftigt, dass du es schaffst, das so zu ignorieren und da einfach dran vorbeizuspielen, dass dich da so Fliehkräfte aus der Kurve ziehen und in dem Moment, wo du dein Fill spielen willst, ist der Takt entweder schon vorbei, wo das Fill hingemusst hätte, oder es ist noch gar nicht so weit. Ne? Also auch einfach erstmal, aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dieses erstmal wirklich nur einen Puls halten, sei es mit Sprache, mit Klatschen, mit irgendwas, das ist die allererste Aufgabe und genau das mit dem Fill ist dann, wenn man sagt, okay, den Schritt habe ich jetzt geübt, ne, dann...
Wenn du so quasi hingehst, muss ich noch einmal intervenieren und sagen, wenn Klatschen und Stimme gut geht, dann musst du natürlich schon mal jetzt versuchen, den Groove, den du da spielen möchtest, damit zu spielen. Und wenn das nicht klappt, dann wäre der erste Schritt, überhaupt zu checken, wenn, ja, wir sind jetzt wieder bei diesen 90 BPM, ne? Moment, ich mache hier wieder mein Metronom an, so, läuft, So, ja. Und spiele ich jetzt, was spiele ich denn da für eine Haie zu? Also Bewegung meiner rechten Hand, ja, spielt Achtel, das heißt genau doppelt so schnell. Und mache ich mal wirklich nur die Haie. Und mir erstmal, hör mir das erstmal an. Ah, okay, das ist eine 2:1 Ratio, ja. Also auf einen Klick kommen 2 Schläge mit meiner rechten Hand. Gut, wohin kommt
das? AKA eine Achtel Rockbasslinie auf dem Bass. Also wenn ich jetzt völlig daneben bin, das liegt an der Latenz.
Genau. Genau. Okay, so, dann wohin kommt die Snare? Okay, auf 2 und 4. Dann hast du. Tak, 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 tak. Okay, Bass auf 1 und 3, manchmal zusammen mit Snare. Boom, tak, boom, tak, boom, tak. Und die High dazu. Boom, zu, tak, zu, boom, zu. Und das kann man natürlich dann, ich sag jetzt mal Element für Element, was man so in seinem Groove spielt, überhaupt erstmal wie eine Lasagne, ne, in einzelnen Schichten mal dazu, das erstmal vorausschicken und je nachdem, auf welchem Level man jetzt auch anfängt, mit Metronom zu spielen. Also es kann ja sein, dass du jetzt einfach totaler Anfänger bist, dann ist jetzt gerade Katz oder angesagt, ja. Oder vielleicht. Genau. Oder du kannst aber schon richtig spielen und hast sozusagen im fortgeschrittenen Spiellevel das Thema, dass du denkst, boah, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt und denkst, ja, wird schon gehen, machst den Klick an, denkst dir, ach du meine Güte, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Dann fängst du wahrscheinlich nicht an mit bumm, klack, bumm, klack, sondern nimmst natürlich ein etwas fortgeschritteneres Pattern. Also dein Repertoire, was du halt spielst, am Bass ganz genauso, ne? Also
ja.
So.
Und die Übung, die du aber gerade gesagt hast, wir spielen ja auf dem Bass dann selten gleichzeitig mehrere Sachen, aber wir können zum Beispiel im Wechsel dieses Verdoppeln, Halbieren machen, dass du halt Viertel nimmst, da, 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 da. Und da erstmal im Wechsel versuchst, da dann nicht aus der Kurve zu fliegen, ne? So, genau. Da haben dann nämlich die Ersten, die sich da noch nie mit beschäftigt haben, schon große Probleme. Entweder technisch kommt man noch nicht schnell genug in diese Achtel, dann ist man nicht schnell genug. Oder was noch öfter passiert ist, dass man jetzt denkt, oh, jetzt gleich doppelt so schnell, doppelt so schnell, doppelt so schnell, und dass man viel zu schnell.
Ja, ja.
So, ne?
Ja.
Und beim Hin- und Herwechseln. Und diese Sachen kann man am Anfang auch gerade sehr unterschätzen, weil dein Gehirn versteht das ja und sagt so, ja, okay. Doppelte und ja. Ne, alles irgendwie easy, aber dein Körper muss es erst lernen, wie sich das anfühlt.
Ja, klassischer Fall dann immer so von Überkompensation, ne? Wie im Beispiel Slackline. Wenn du dich da das erste Mal draufstellst, das nicht kannst und du kriegst ein Übergewicht in die auf der rechten Seite, fliegst du garantiert nach links runter, weil du ausgleichst, aber viel zu spät und viel zu viel dann, ne? Und dann liegst du halt. Und so ist das, wenn du so Subdivision-Wechsel machst, also die Notenwerte wechselst, schneller wirst, verdoppeln. Und ich habe gerade schon eingeworfen hier, Notenpyramide, das ist am Anfang auch so. Du merkst, okay, ich muss jetzt ein bisschen schneller, ich muss schneller und dann macht man das halt zu stark, die Anpassung. Ne? Ja. Aber nicht nur bei Wechseln der Notenwerte, sondern auch, wenn du merkst, oh, ich weiche jetzt gerade ab und ich merke, ich bin zu langsam und dann kompensierst du und bist viel zu schnell oder so. Ne? Stichwort Gap-Clicks, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen. Aber bevor wir jetzt über Gap-Click und Klick verschieben und dergleichen sprechen. Und so hatte ich das jetzt erstmal verstanden, wäre dann als Drummer definitiv die nächste Hürde, das Fill ordentlich mit einem Klick zu spielen. Und eieieiei, da muss ich jetzt einmal ein Warnschild sozusagen aufstellen. Das ist etwas, das hört nie auf. Also am Timing arbeiten für uns Drummer und für die Bassisten wahrscheinlich auch, das bleibt eine Lebensaufgabe, weil man ja immer neues Repertoire, irgendwie neue Spieltechniken, Bewegungsoptimierung macht und dann stellt man fest, uiuiuiuiui, da merke ich aber, war ich ein bisschen fix, sind mir ein bisschen die Pferde durchgegangen so und dementsprechend sollte das immer wieder mal auch durchaus Bestandteil beim Üben sein, mal den Klick anzuschmeißen, vielleicht sogar auch mal wieder, wenn man das mal 2-3 Jahre nicht mehr gemacht hat, auch mal wieder das als Projekt mal zurückzuholen für einen Monat oder 2, wo das dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Genau, unter anderem Fills halt ordentlich in Time spielen. Das ist je nachdem, was man spielt, was man für ein Repertoire spielt. Das kann man am Anfang, kann man das sozusagen einmal abfrühstücken und stellt fest, jetzt klappt das ganz gut. Und dann machst du das erste Mal lineare Drumfills und stellst fest, ach du meine Güte, das ist nicht null, das ist minus drei gerade, so. Ja, und die, also sozusagen aber die übergeordnete Aufgabe, da läuft ein Metronom, ich spiele meine Phrase und im vierten oder achten Takt der Phrase möchte ich gerne jetzt dieses neue Fill spielen und stelle fest, okay, das kann ich noch gar nicht gut mit Klick spielen, so, ne, und dann kommt das immer wieder und beim Bass wäre so meine Analogie, du spielst ja wahrscheinlich auch zwischendurch mal Fills und Licks irgendwie am Ende einer Phrase, also Notendichte wird erhöht, ja, ja? Und dann neigt man wahrscheinlich dann auch tendenziell dazu, eher ein bisschen zu schnell oder zu langsam zu sein, ne?
Definitiv, ich habe das gerade gestern noch mit Matti beim Cello üben, habe ich das so mit einem Ohr mitgekriegt, der hatte so ein Dreiviertelstück und da waren dann immer mal Takte dabei, wo eine punktierte Halbe war, also die den kompletten Takt ausfüllt und dann drei Schläge dauert und also diese Note hat selten mehr als zwei, oh, ich muss mal schnell das, da wäre fast der Akku vom Computer leer gewesen. Profi. Hat selten eine Lebensdauer von deutlich mehr als zwei Schlägen gehabt. Und zwar ist das dann dieses Gefühl, ich habe ja gerade nichts zu tun. So, und dann hat man so eine Ungeduld, dass es weitergeht. Ja. Ne? Ja. Das heißt, da ist man dann zu schnell. Auf der anderen Seite, wenn man halt viele Noten unterkriegen muss, wird man zu langsam, weil man die erstmal verarbeiten muss im Kopf. Und ne? Nicht immer, kommt auf das Tempo an und natürlich auf die Herausforderung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dieses, oh, jetzt passiert gleich viel. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann überkompensiert man, weil man denkt, oh, jetzt muss ich schneller sein, viel mehr Töne. Und dann wird man viel zu schnell. Aber es gibt auch das andere Ding, wenn die Finger einfach nicht hinterherkommen oder so. Ne?
Ja, genau. Das gibt's in beiden Richtungen und bei mir, also in meiner eigenen Erfahrung mit mir selber und auch mit Schülern, ist es im Grunde genommen vor allem das Pulstempo und die Notendichte. Also wenn du eine Ballade spielst um 60 BPM rum, sind die Fills in der Tendenz immer zu schnell, egal ob du jetzt Fills spielst, die viele oder wenig Noten haben. Ja. Wenn du jetzt 180 aufwärts spielst, dann hast du eher die Tendenz, wieder ein bisschen langsamer zu werden. Der Körper geht gerne in eine Ausruhhaltung, möchte sich nicht so anstrengen, etc. pp. Ne? Aber das ist eher so diese Notenfrequenz und genau, aber das mal dazu. Ne? Und dann so rein, ich sag jetzt mal koordinativ, ist es, wenn du ein Fill spielst, verlässt du ja ein Standardbewegungsmuster und brichst da total raus. Ist auf der Bassgitarre wahrscheinlich auch so. Aber der Bruch am Drumset ist sehr, sehr groß. Auch unter Umständen, weil dein Oberkörper woanders hin bewegst und dann wieder rechtzeitig zurück muss. Und dann möchtest du aber auch, dass der Groove danach die gleiche Lautstärke hat. Im Idealfall möchtest du das etc. etc. Und dann, da sind so tausend Sachen irgendwie und Timing ist das Erste, was flöten geht. Ne? Also das ist auch so der Klassiker. Am Anfang haben Groove und Fill auch so leben zwei komplett unterschiedliche Timing-Welten. Also, sage ich jetzt mal, ne? Schülerin 1 lernt ein neues Fill. Und dann sage ich, alles klar, dann mach jetzt mal drei Takte Standard Groove und dann spielen wir im vierten Takt das Fill. Cool, mache ich. 1, 2, 3, 4. Dum, ta, dum, dum, ta, dum, ta, dum, dum, ta, dum, ta, dum, dum, ta. Da 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 du 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 da du du da ja genau und das also das auch klar zu haben ja und aber auch spielerisch klar zu haben also theoretisch verstehen heißt nicht können ne so ja also verstehen und nicht machen oder verstehen und nicht anwenden ist eigentlich nicht können. So, das muss man machen und fühlen, wie sich das anfühlt, ne? Und irgendwann checkt man dann, ach so, okay, der Puls, der bleibt im Fill, bleibt, das der ist da. So, ne?
Genau.
Und das zu antizipieren.
So wichtig. Wie ich das jetzt gerade gehört habe, der Groove war ja erstmal sehr viertellastig, so ein bisschen, ne? Und dann hast du halt diese, wenn du dann in konstante Achtel gehst oder so, in dem anderen, so, und das ist dann ein Ding, wo man am Anfang durchaus mal, also irgendwann sollte man das Metronom immer weiter so ein bisschen reduzieren, bis zu ein paar Sachen, wo wir gleich hinkommen, damit man sich nicht die ganze Zeit in so eine Hängematte legt, sondern dass man auch mal selber Verantwortung übernimmt. Trotzdem für den Anfang, um auch die Subdivisions, also die kleinste Unterteilung, die du so brauchst, sicher zu fühlen, kann es halt sinnvoll sein, sich ein Metronom anzumachen, wo die Achtel nochmal mitklingt, klickt, wo die Sechzehntel vielleicht da sind, dikakaka, dikakaka, oder eben Triole, dikaka, dikata, di. Aber irgendwann willst du das auch wieder loswerden, so, ne? Aber um so sicher umzuschalten, und da sind, habe ich zum Beispiel letztes Jahr in den Practice Sessions auch öfter so Übungen gemacht, wo du dann zwischen Subdivisions hin und her schaltest. Und dann auch so, dass der erste Takt dann quasi, wenn die Übung ein bisschen gelaufen ist, wird der erste Takt quasi stumm. Und du schaltest um, machst das einen Takt und dann kommt wieder das Metronom dazu und sagt dir, ob du richtig gewesen bist.
Ob so, ne? du wirklich richtig genau. siehst.
Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. So was, genau. Und genau, also das, so dass man sauber auch zwischen diesen Subdivisions wechselt. Die sind natürlich ja. neben dem Puls dann das die andere wichtige Information, so, ne? ja. was in deinem genau. Groove passiert.
Ja, genau, genau. Und die können sich ja durchaus auch mal verändern, ne? Von Groove zu Fill und dergleichen. Aber du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, Klick langsam ausdünnen. Ich habe das Thema im Laufe dieser Woche gehabt mit einem Schüler, Hängematte. Und das ist so, ich selber und ich kenne auch keinen anderen Schlagzeuger, der nicht dahin gelaufen ist. Also jetzt Schlagzeuger, die jetzt in meiner Generation sind, vielleicht 5 Jahre älter als ich oder jünger. Dass man erstmal in eine Abhängigkeit reinrennt zum Click-Track, weil natürlich modern produzierte Musik seit Ende der 90er Jahre überwiegend dem Click-Diktat sozusagen folgt. Ist halt unser Standard heutzutage und dementsprechend bist du als Drummer in der Situation, dass du alles immer mit Click spielst und vor allem erstmal ganz viel üben musst, dass du gut mit Click spielst und dass du trotzdem gut klingst. Das ist eine Fähigkeit. Das liegt nicht einfach so rum, da muss man was für tun. Und dann ist es aber so, dass man, jeder hat ja so im Körper so seinen eigenen angenehmen Bereich, also Geschwindigkeiten, wo man sich super wohl fühlt, wo du einen Groove spielst und denkst, boah, ich werde ja auch einfach nicht schneller oder langsamer, weil ich spüre das richtig angenehm, meine Arme, mein Handgelenk, alles fällt angenehm und ich muss da nicht beschleunigen oder bremsen. Es ist einfach schön. Und dann gibt es diese Geschwindigkeiten, da muss man sich konzentrieren, weil man die Tendenz hat, eher wieder so in dieses Tempo, was man lieber hat, wieder so zurückgeht oder nach oben oder ne. Und das ist total wichtig, sich da überhaupt auch erstmal kennenzulernen. Und da habe ich eine sehr schöne Übung, das habe ich auch im Drummer Summer gemacht. Stell mal eins dieser Tempi ein. Auf einem Metronom, schalt an, spiel dazu, also 2 Minuten oder so, Groove überwiegend, zwischendurch beim Film oder so. Dann mache ich das aus und spiele aber weiter. Ich spiele kurz mit einer Hand weiter, drück das aus, so. Und spiele ich auch wieder so 1 Minute weiter und dann drücke ich auf die 1 das wieder an. Und dann gucke ich mal, habe ich mich bewegt, also weg von diesem Tempo? Und wenn ja, kann ich hören, in welche Richtung? So. Ja, und das ist super, um das mal kennenzulernen. Und das habe ich im Drummer Summer mit der großen Gruppe gemacht. Wir haben alle gespielt an unseren Practice Kits, ne? Ja. So, also 12 Leute. Ich habe erstmal ein spannendes Tempo, so wo es gut funktioniert, so 100 BPM. Spielt. Boom, tak, boom, boom, tak. Boom, ne? So, alles klar. Ihr spielt immer weiter spielen. Dann habe ich das Metronom ausgemacht, habe die mal 1 Minute allein spielen lassen, habe das Metronom wieder angeschaltet und dann muss ich nochmal ein Lob an alle Teilnehmenden und vor allem an die Gruppe als Klangkörper machen. Das war unfassbar. Ich habe sowas immer wieder mal schon mal auf Workshops gemacht, aber also, dass die so da on track bleiben, also wir haben dann hinterher natürlich geguckt, okay, bei 100, easy, jetzt machen wir das Leben mal ein bisschen schwerer, ne? Machen wir mal 60 BPM Viertelnotenklick. Dann brauchte die Gruppe erstmal 20 Takte länger, bis die eingeloggt war, ne, bis alle so sich wirklich auf dieses langsame Tempo. So, dann habe ich ausgemacht und dachte so, ja, okay, alles klar, wenn ich die jetzt 30 Sekunden allein lasse, sind wir wieder bei 75 oder so, ne? Und dann mache ich das an und denke, wow, ihr habt euch jetzt aber gut eingegroovt so in der Gruppe. Das war nicht schlecht. Obenrum auch. Also, das hat echt gut funktioniert. Also es war deutlich besser, als ich das erwartet hatte. Und das ist ein ganz cooles Tool, um das mal auszuprobieren. Für dich alleine. Und auch mit der Band, also wenn ihr immer so Diskussionen habt, ne, werden wir immer schneller oder langsamer, oder das fühlt sich falsch an, dann wäre mein Tipp, erstmal macht's nur der Drummer, spielt mal so 1 Minute mit, 1 Minute ohne und dann machst du mal wieder an und mal hörst mal, in welche Richtung es geht und dann musst du das diplomatisch kommunizieren und dann übt ihr das mal zusammen. Das ist eine richtig gute Übung, um sich auch als Bandklangkörper gut kennenzulernen in Sachen Timing. Jetzt darfst du.
Ja, genau. Und im Kleinen kann man damit mal anfangen, zum Beispiel auch, dass du den Metronom baust oder wie gesagt, ich habe die hier bei mir hinterlegt für meine internen Leute, dass zum Beispiel von so einem 4/4-Takt mal Schlag 3/4 als erstes mal kurz Pause sind und dann guckst du, ob du auf der 1 rauskommst. Das nächste ist ein Takt 4/4 Metronom, ein Takt Pause, 2 Takt Metronom, 2 Takt Pause. Das ist das dann im Kleinen, vielleicht als erste Übung mal. Oder
und
auch
da schon noch eine Ergänzung.
Ja.
Also wenn du Sachen machst wie 2 Takte Klick, 2 Takte Pause, je langsamer diese Übung ist, desto schwerer wird sie, ja, weil natürlich zwei Takte bei 60 BPM eine schlimme Ewigkeit sind, während zwei Takte bei 180 BPM, ja, und das ist ja nicht nur was für die Rocker, ne? Also Walking on Sunshine hat 185 BPM, Valerie von Amy Winehouse hat, glaube ich, 214, ja, also das hat gar nichts hier mit Schrunzmucke zu tun. Da stellt ihr fest, okay, zwei Takte sind quasi gar nichts, ne? Und dann auch, keine Ahnung, wie krass das bei euch am Bass ist, beim Schlagzeug ist ein Riesenunterschied, ob ich wirklich einfach nur Groove spiele oder dann trotzdem sage, boah, in dem zweiten Lückentakt da, also im vierten Takt dann insgesamt, da spiele ich schon mal einen Fill.
Ja, klar.
Boah.
Was Freies machen ist immer krasser, genau.
Also du kannst ja auch ein auswendig gelerntes nehmen, aber trotzdem der Schwierigkeitsgrad, wenn du das Bewegungsmuster unterbrichst, ist sofort nicht +2%, sondern eher so +30%. Ne? Also es geht ganz, ganz steil nach oben dann.
Okay, also ne, mit so größer werdenden Lücken oder so oder Metronomer an ausmachen, das hat definitiv so Übefunktion, sag ich mal. Dann habe ich zum Beispiel bei mir auch so ein Ding, wo dann mal, da kannst du ein Metronom nehmen, da ist der Einzähler und dann klickt aber nur die 1 oder nur die 2, nur die 3, nur die 4. Fühlt sich ganz anders an, haben Leute an ganz unterschiedlichen Stellen riesige Probleme, ob das Metronom nur auf der 3 klickt oder nur irgendwas. Das ist aber so ein bisschen, ich sag mal, Übemodus auf jeden Fall. Und dann gibt's aber auch Sachen, wo es durchaus Sinn macht, das Metronom nicht in 4 Viertel klicken zu lassen, einfach aus musikalischen Gründen. Ja. Zum Beispiel, wenn das Tempo eines Songs sehr, sehr, sehr schnell wird. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, den Fuß ist immer super, wenn du mit dem Fuß die Viertel treten kannst. Wenn aber das Tempo so ist, dass du den Duracell-Hasen machen musst, so, dann gibt dir das keine Orientierung mehr, sondern das stresst dich und ist halt was völlig Hebeliges. Ja. Ne? Und da geht man dann zum Beispiel hin und sagt, ja gut, jetzt kriege ich es halt gar nicht mehr hin, 4 Viertel zu treten. Jetzt trete ich vielleicht mal nur halbe. Es gibt auch Musikstile, die man sowieso so fühlt, in Cut-Time oder à la Breve, ne? Also alles, was mit Latin zu tun hat oder solchen Sachen, wo man eh immer nur 1, 2, 3, 4, so diese Geschwindigkeiten hat, Samba oder was weiß ich. Also das heißt, es gibt musikalische Gründe, genau wie wenn ein Song sehr, sehr langsam ist und quasi zwischen zwei Pulsschlägen so viel Zeit vergeht, dass du es doch noch schaffst, dich zu verlaufen, dann kann es helfen, sich eine Achtel dazwischen zu machen. So,
Pro-Tipp,
ne?
warte, Pro-Tipp für alle Top-40-Mucker, also Drummer.
Ja.
Der Anfang von Purple Rain. Punkt 1, macht einen Achtelklick an. Punkt 2, gibt eurem Gitarristen eine Hi-Hat. Also du bist einfach sonst so lost. Also diese Wabergitarre, die ja nur diesen einen Akkord spielt, so Schring. So, ja, also es ist halt, das schwebt so vor sich hin und der Pickup vom Drum ist ja. Also wirklich so langsam. Und wenn man möchte, dass man da gemeinsam mit dem Bass und so, das hat so, ne, schön klingt, dann unterstützt man das mit einem Time. Und das wäre so ein Beispiel für mich, den Purple Rain, das mache ich immer gerne mit dem Achtelklick, gerade weil die Gitarre so alleine ist, dann hat er noch so einen Wabersound mit so einem Chorus und das eiert so da vor sich hin. Da muss man schon ein bisschen lenken. Genau.
Ja. Also je nach Tempo des Songs. Und die ganz große andere Sache ist zum Beispiel, dass, sagen wir mal, ein sehr, sehr großer Teil der Musik, die wir so im Unterricht spielen, ist halt sehr Backbeat betont. Wenn wir jetzt mal Latin-Musik, die wir gerade hatten, ausklammern und ein, zwei andere Sachen, ist fast alles Backbeat betont. Backbeat heißt die Snare auf der 2 und 4.
Ja.
Und während, ich sag mal, ein Vier-Viertel-Metronom eigentlich nicht so wirklich widerspiegelt, wie du die Musik am Ende des Tages fühlst als Bassist, macht das ein Backbeat-Metronom, wo nur die 2 und die 4 klickt, auf hervorragende Weise, weil als Bassist, ich sag mal, die Standardlösung ist oft, du spielst auf jeden Fall auf den Taktschwerpunkten, Taktanfang, Taktmitte, das ist die 1 und die 3 und dann hast du als Sparringspartner, als Gegenspieler auf der 2 und der 4 diese Snare. Also, ne, du bist mit der Bassdrum und quasi gegen die Snare-Drum, ne? Und so fühlst du Musik ganz häufig. Und wenn du nicht gerade im Musikantenstadel spielst, möchtest du ja auch, dass dein Publikum auf zwei und vier klatscht und nicht auf 1 und 3. So, ne? Und das heißt, in dem Moment, wo du dir ein Metronom anmachst, was nach dem Einzähler 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dumm, 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 dumm. Hört ihr und hört ihr Joe Dart an von Wolfpack oder andere Bassisten, die immer so eine ganz dezente Dead Note sich selber quasi in ihre Grooves reinmachen, so um diesen Backbeat einfach in Stein gemeißelt zu haben. Also das, und ich habe mit Schülern, die das nicht glauben wollten, Testaufnahmen gemacht, wo wir mal gesagt haben, ey, spiel mal den gleichen Groove, hier ist vier Viertel. Und hier hast du nur die 2 und die 4, also nachdem du dich daran gewöhnt hast, weil am Anfang löst das natürlich Stress aus, wenn du auf einmal für die 1 selber verantwortlich bist und du nur die Hälfte an Informationen hast. Aber in dem Moment, wo du beides kannst, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit besser grooven, wenn du nur diesen Backbeat hast, weil es eine musikalischere Form von Taktgeber für dich einfach ist.
Ja. Würde ich auch so sehen. Wobei das auch immer ein bisschen drauf ankommt. Also ich dachte gerade an so das ist jetzt extrem hohe Geschwindigkeit. Ich dachte einmal an so ein Klassiker, ich muss das mal irgendwann spielen auf so einer Produktion. So ein richtig cheesy Big Band Ding, There's No Business Like Show Business, wo so, es ist so lustig beim Lesen, da hatte ich Noten für die Bläser, also so, wie das halt in der Big Band immer ist, ne? Und die haben da alle irgendwie ganze und halbe Noten, so, keine Ahnung, gefühlte 820 BPM und du bist halt als Drummer bist auf dem Ride, ding, 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 so, ne? Also so, also Viertel ist irgendwie sowas, ne? Und, oh. So, das und wenn du hier, das hast du auch ganz viel, gut, dann machst du jetzt 6 Minuten, ne? Aber ich dachte auch gerade hier so an so schnellen Punk, wo du so, ich nenne das immer Double-Double-Time, also nicht 180, sondern eher so zwischen, na sagen wir mal 230 und 280, 300 BPM. Da spielt man keine 16. Note mehr, dann kann ich euch beruhigen so. Aber du hast so schnell den Backbeat und da das zum Beispiel, das würde ich nie als Backbeat hören, das höre ich immer als Downbeat. Also ich mache nicht, also mein Klick ist nicht nicht so und der ist auch nicht weil dann hast du ja nur noch so ein Kopen auf dem Ohr, was ja super schwer ist, auch bei so schnell, also wenn es so schnell wird, das zu ordnen, da höre ich dann tatsächlich den Downbeat, ne? Also Satellite Rise Against fällt mir da zum Beispiel ein, zwei Beispiele können wir mal hier verlinken, der hat so 245 oder so, den höre ich dann auf 1 und 3, mache ich mir den Klick an, fühlt sich irgendwie ein bisschen entspannter an.
Ja, wenn du so richtig High-End-Uptempo-Jazz spielst oder manche Sachen, da trittst du ja auch nur noch die 1 quasi. Ja. Ne, wenn dein Takt ist 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann
also. Wir zählen keinen Puls mehr, nur noch Takte.
Genau, wir zählen nur noch Takte und keinen Puls mehr. Aber ist ja dann wirklich so, ne?
Ja, klar.
Aber sagen wir mal, das sind jetzt schon die Sachen, die dann einen kleineren Teil der Hörerschaft wahrscheinlich dann irgendwann angehen, klar. Solche hohen Tempi. Aber wenn du dich jetzt mit einem normalen Metronom irgendwann wohlfühlst und mal einiges ausprobiert hast, haben wir auch schon drüber gesprochen, also neben diesen Lückenmetronomen gibt es ja dann auch so Klicks displaced, also versetzte Klicks. Und das Erste, was du mal machen kannst, was bei den meisten noch ganz gut funktioniert, ist, du spielst mal einen Groove, den du gut kannst, spielst in so einem normalen Vierviertel-Metronom und dann machst du das Metronom mal als und für dich. Also das, was du hörst, auf dem Offbeat hast. Ne? Das ist auch sehr interessant, weil dann sortiert sich das im Kopf nochmal sehr schön auseinander, so dieses wechselnde Gefühl von On- und Offbeat, ne? Dass du dich auch daran festhalten kannst, weil vielleicht spielst du in einer Band, die hat gar keinen Klick oder so, aber der Schlagzeuger hat jetzt gerade einen Groove, wo die Offbeats sehr betont sind. Dann möchtest du dich ja trotzdem daran orientieren können. Wenn du dich nur an Sachen orientieren kannst, die Downbeat sind, also Metronom 1, 2, 3, 4 und sagen wir mal, du spielst in einer Ska-Band und der Gitarrist fängt alleine an und spielt aber immer 1, I, I, I. Und spielt nur Offbeats, dann musst du dich ja auch daran orientieren können und auch damit ein Tempo finden und den Einstieg in den Song finden, so, ne?
Da möchte ich noch ergänzen, Pro-Tipp für alle, die gerne an ihrer Swing-Phrasierung / Shuffle-Phrasierung arbeiten möchten, das müsste man auch mal ternär machen und da würde dann die Synkope auf das dritte Triolenachtel gehen. Ich habe das gerade mal hier in meiner App geklickt, 2 Takte, also ihr hört jetzt mal einmal 2 Takte den ganz normalen Viertelpuls, 90 km/h und dann 2 Takte lang das dritte Triolending. Ding, 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 Tanz am Finanz, am Finanz, am Finanz und so weiter und so fort, ne?
Dass du Triolen als Finanzamt sprichst, hätte mir klar sein sollen.
Ja. Das sind so die Momente im Leben. Genau, also das wird immer gerne vergessen. Also gerade im Achteltriolen-Bereich muss man das natürlich auch triolisch abchecken. Ja. Ne? Also ironischerweise ist das ja so in den letzten Jahren so, dass so angeschaffelte Sachen, dann ist der Shuffle eher auf 16. Notenebene, super viel in Popmusik passiert. Also wenn du so ganz schreckliche, ich sag das jetzt einfach mal so, schreckliche Lokalradiomusik hörst, ist super häufig auf 16. Notenebene angeschaffelt. Also es ist gar nicht so, dass das jetzt so die krasse Minderheit wäre der Stücke. Genau, das ist aber nochmal so ein kleiner
Da gibt's auch sehr viel gute Musik. Alles, was aus, also gerade der ganze Hip-Hop-Kram, der ja auch sehr Black Music-influenced ist, sage ich mal. Ne? Und du hast halt, Black Music ist ja viel Blues, Swing, Jazz, ne, alles das, was so ein bisschen diese Dreier-Unterteilung auch drin hat und so. Genau. Und wir erzählen schon wieder sehr, sehr lange, aber um diese, dann kann man diese Klicks displaced natürlich auf die Spitze treiben, wenn man schon einigermaßen fit unterwegs ist. Das habe ich auch schon öfter hier mal erzählt, dass das bei mir nochmal irgendwann großer Durchbruch war, als ich blöderweise für so Rhythmus-Workshops mit jemandem, der dann eine App und ein Buch rausgebracht hatte, zugesagt habe. Ja klar, machen wir da Workshops zusammen und dann musste ich den Kram tatsächlich mal üben. Und da war halt so, dass ich, also wenn man zum Beispiel das Metronom auf die zweite oder die vierte Sechzehntel setzt. Das ist am Anfang, war das eine totale Katastrophe für mich. Ich habe das bei Tempo 40 gemacht, habe laut quasi die Silben durch den Raum geschrien. Eins, und meine Orientierung nicht zu verlieren und habe trotzdem immer geweint nach dem Üben. Ja. Und als ich mich da aber einmal durchgebissen hatte, habe ich gemerkt, boah krass, jetzt ist noch mal richtig was passiert bei deinem Time. Ich höre auf einmal bei Auftritten, wenn die Band schneller, langsamer wird, ganz anders als früher, nehmen das quasi schon wahr, bevor wir vom Gleis gefallen sind, so und andere Sachen. Also es ist halt eine Sache, wo man sich wirklich eine Autorität und auch Flexibilität mit erarbeiten kann, wenn man sich mal durch solche Sachen durchquält.
Ja. Ich habe noch zwei Tipps, die da quasi ein bisschen anknüpfen, zwei, drei Tipps. Cool ist, wenn man sich so Patterns wieder bauen kann, so wie ich das jetzt gerade hier demonstriert habe, zum Beispiel zwei Takte den Standard und zwei Takte eine Abweichung vom Standard oder so, was super ist, um sein Time auch so in Sachen Syncopation zu optimieren, ist einfach mal zwei Takte lang Achtelklick laufen lassen und dann zwei Takte lang mal nur die Es und Ts oder Es und As, also nur die Synkopen und dann aber schön den Groove da halten, wo er ist, das ist das eine. Und dann für diejenigen, die so ein bisschen in lateinamerikanischer Musik unterwegs sind, könnte man sich auch einfach mal die Clave als Klick geben lassen oder das Cascara-Pattern als Klick geben lassen. Das habe ich ganz, ganz viel gemacht, um da irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und das hilft total. Und also ein Cascara, das ist sowieso so ein Ding, Cascara-Pattern, das macht doch einfach Spaß, wenn man übt.
Kannst du das mal klatschen für alle, die da jetzt gar keine Vorstellung haben?
Warte, ich Germanize es mal kurz. So, damit alle wissen, wo vorne und hinten ist. Und das macht auch Spaß, wenn du dazu, da kannst du so coole Funk-Grooves zu spielen, wenn du damit so ein bisschen rumjammen willst. Love it. Oder wenn du in Sachen Latin irgendwie dich, wenn du lernen möchtest, dich da zu umgeben, dann kann das total smart sein, entweder Cascara oder eben die diversen Klaven als Klick zu programmiert zu haben und dann die Patterns.
Ich würde erstmal mit der Sonnklave anfangen, wo du hinten noch die glatte 4 hast, bevor man dann mit 4 und oder so weitergeht, was in modernen Sachen schon oft drin ist, weil es ein bisschen funkier wird durch die eine Offbeat-Geschichte da hinten. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal versucht habe, einen gleichmäßigen Tumbao zu spielen, wo der Bass ja jeden Takt gleich aussieht. Und mit dem Fuß aber die Klave zu treten. Also da bin ich erstmal auf was gestorben.
So, das war auch noch immer alleine am Anfang, ne?
Ja, das macht man auf jeden Fall alleine, sonst kriegt man so eine Mitteilung wie auf deinem Schulzeugnis, ja.
Ja, Schulzeugnis und vor allem ist ja die Verletzungsgefahr relativ hoch, weil du versuchst, deine Füße zu bewegen. Ja. Okay, cool. Lass mal einen Deckel drauf machen. Ja. Ich glaube, da war einiges Gehaltvolles dabei. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen ermutigen, sich dem Thema zu widmen, sich dem anzunehmen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Klarheit schaffen, ein paar Mythen ausräumen und vor allem aber ermutigen, dass das ein Thema ist und es bleibt auch immer ein Thema. Aber wenn man so ein bisschen den Stein ins Rollen kriegt, dann fängt das auch irgendwann an, richtig Spaß zu machen. Und man sieht sehr schnell auch die Ergebnisse. Also man hört sie sehr schnell.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt heute noch ein paar Sachen nur kurz gestriffen. Und wenn du noch eine Frage irgendwo zu hast oder so, dann haben wir schon 10 andere Leute, die auch noch. Dann schreib uns auf dem für dich kürzesten Kanal. Dann können wir da vielleicht am Anfang der nächsten Folge nochmal kurz als Ergänzung drauf eingehen. Ja. Und ansonsten war es das dann für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg mitnehmen konntest, dann abonnier uns doch. Gib uns 5 Sterne, wie zum Beispiel auf Spotify. Schon 53 andere habe ich gestern gesehen.
Ui.
Oder 53? Sonst wo auf deiner Lieblingsplattform. Ne? Erzähl gern anderen. Und wenn du uns einen kreativen Kaffee im Monat spendieren willst, dann werd Patreon. Da kannst du schon immer freitags das Video gucken. Da war letzte Woche verrückt. Ich habe doch letzte Woche das mit den lustigen Taschenbüchern erzählt.
Ja.
So, und freitags war die Folge dann ja auf Patreon dann schon. Und freitags abends kam schon die nächste Lieferung Taschenbücher. Ja, total verrückt. Aber egal. Also ne, dazu. Das
ist gut. Wenn Matti dann durch ist damit, dann kannst du die nach Dortmund dann.
Ja, da schicken wir die weiter, wenn die dann irgendwann uninteressant sind. Genau. Ja. Also in diesem Sinne, groovt schön mit eurem Metronom. Bis zum nächsten Mal und
ja, Hauptsache groovt. Egal ob mit oder ohne Klick.